SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Der Schlitzhof bei Trier ist ein echtes Paradies für freilaufende Hühner. Rund 400 tummeln sich dort auf einer Freifläche von etwa 1,5 Fußballfeldern. Aber auch im schönsten Paradies lauern Gefahren. Fuchs- und Greifvögel lauern auf ihre Chance. Und jetzt müssen sie sich aber auch selbst in Acht nehmen. Denn drei Alpakas aus den Anden haben hier den Job als Leibwächter, als Hühnerbodyguard angetreten. Und die machen ihre Sache gut, meint Heike Schilz.
Wenn jetzt ein Greifvogel kommt beispielsweise, dann schauen sie in den Himmel. Sie bekommen das direkt mit, gehen drauf zu und beobachten den. Und in dem Moment wendet der sich sofort ab und lässt sich dann auch vertreiben. Weil die Greifvögel und auch der Fuchs, die möchten natürlich in Ruhe ihre Beute schlagen und nicht gestört werden.
Andere würde es den Job kosten. Für die Alpakas Tarzan, Anton und Tiramisu aber war es Einstellungskriterium naive Neugier. Die macht die Andenkamele für Heike und Stefan Schilz zur echten Hütetieroption.
Die Alternative wären Ziegen gewesen, aber das hat uns so nicht gepackt. Und als wir dann beim Züchter waren, der Alpakas, dann hat es uns direkt erwischt. Und wie das so oft ist bei Alpakas, dass man sich so schockverliebt. Und dann war es dann ganz schnell geschehen. Ne?
Nicht nur um sie. Die drei Alpakas sind der Hingucker im Eifeldorf. Und sie gucken aufmerksam zurück, wenn die Hofweilerer mit ihren Kindern oder ihren Hunden vorbeispazieren. Flauschig und pflichtbewusst machen die Alpakas ihren Job.
Sie sind neugierig, sie beobachten uns immer. Den ganzen Weg, den wir am Zaun oder hier am Gelände vorbeimarschieren, werden wir von ihnen genau beobachtet.
Ich finde die unfassbar toll, die Tiere.
Ja, die sind so knuffig, einfach süß aus. Ne? Ja. Also können wir so kuscheln.
Tatsächlich gehört zum Aufpasserjob auch eine Sondierung des Einsatzgebietes. Und so werden die Alpakas von Heike und Stefan Schilz jeden Abend gehalftert und drehen eine Runde um die Weide. Knuddeln aber ist nicht. Ein echter Leibwächter war schließlich professionelle Distanz.
Es sind keine Kuscheltiere. Also man braucht schon sehr viel Geduld und viel Zeit und viel Ruhe, dass man Vertrauen gewinnt, überhaupt, dass sie in die Nähe kommen. Es sind aber unbeschreiblich tolle Momente, wenn das Alpaka zu einem kommt und schnauft einem in die Ohren, ins Haar. Es ist unbeschreiblich. Und so ist es eben auch. Manchmal legen sie sich zu einem und dann darf man sie mal anfassen, so ganz sanft am Hals, so ein bisschen. Ja, ist ein Traum schon in Erfüllung gegangen, ja.
Nichts los in Corona-Zeiten. Kein Fußballspielen, kein Tanzen, auch kein Singen. Sämtliche Chorproben abgesagt. Zu viel Aerosole in der Luft. Und so ist auch der Chor Ü65 aus Kaiserslautern seit Monaten nicht mehr zusammengekommen. Aber deswegen einfach nichts tun? Nein, sagten sich die Sängerinnen und Sänger und haben kurzerhand aus ihrer Chorprobe einen Backkurs gemacht. Die Kuchen, die gehen jeden Montag dann an die Corona-Station des Westpfalz-Klinikum in Kusel.
Ah, so, ich dachte, na gut, keine 40, ne?
Ja.
Hier steht 35. Na gut, das kommt auch auf den Backofen an.
Gemeinsam stehen die beiden Schwestern Isolde Natascher-Dron und Karin Dahl in ihrer Küche in Kaiserslautern. Eigentlich hätten sie heute wieder Chorprobe. Weil die aber wegen der Corona-Pandemie seit Monaten ausfällt, haben sie ihre Notenblätter kurzerhand gegen Kuchenrezepte getauscht. Heute backen sie einen Mandarinenkuchen, der anschließend ins Westpfalz-Klinikum in Kusel gebracht wird. Denn jede Woche backt der Chor Ü65 aus Kaiserslautern einen Kuchen für die Corona-Station im Kuseler Klinikum, sagt Karin Dahl.
Fand ich eine ganz tolle Idee, ja. Und wir haben auch gleich zugesagt, ja, und schon überlegt, was backen wir?
Ja, ja. Die Idee hatte Chorleiterin Beate Stinski-Bergmann. Sie freut sich, dass so viele Chormitglieder mitmachen und für die Belegschaft der Corona-Station backen.
Ich habe die Berichterstattung in den Medien verfolgt und mit Ärzten hier vor Ort gesprochen und eben gehört, unter welch schwierigen Umständen psychischer und auch physischer Natur diese Arbeit geleistet werden muss, seit langer, langer Zeit jetzt. Und da hatte ich einfach das Bedürfnis, den Betroffenen zu zeigen, dass wir in der Bevölkerung das wahrnehmen, wertschätzen und sehr dankbar dafür sind. Und da kam mir die Idee mit einer kleinen versüßten Aufmerksamkeit im Alltag.
Aber nicht nur die Ärzte und Krankenpfleger profitieren von der Aktion. Auch die Chormitglieder haben etwas davon, sagt Beate Stinski-Bergmann.
Aus verschiedenen Gründen, einfach weil die sich auch freuen, eine Freude zu machen. Mit Singen können wir keinem Freude machen. Dann haben alle in dieser schweren Zeit eine schöne Aufgabe. Und wir halten Kontakt. Also ich sehe montags immer ein paar Sängerinnen und Sänger und wir erzählen ein bisschen.
Und weil die Corona-Pandemie wohl so schnell noch nicht vorbei sein wird, können sich die Ärzte und Pfleger noch auf den ein oder anderen Kuchen aus Kaiserslautern freuen. Den Schwestern Isolde Natascherdron und Karin Dahl kribbelt es auch schon wieder in den Fingern.
Jetzt überlegen wir schon, was wir jetzt als nächstes backen werden. Ja, doch, also macht schon Freude.
Ja, wie wäre es vielleicht mal mit so einem herrlichen Marmorkuchen statt Chorprobe backen fürs Klinikum? Ein Beitrag von Johannes Zinsmeister. Pachamama, so nennen die Menschen in Bolivien ihre Mutter Erde. Und immer, wenn etwas Besonderes ansteht, ein Wohnungswechsel oder eine neue Liebschaft, dann ist es ganz gut, sich mit Mutter Erde ins Benehmen zu setzen. Das geht natürlich auch so einfach aus reiner Dankbarkeit. Ein kleines Geschenk, ein kleines Opfer, so nennt man das eher in Bolivien. Aber Pachamama hat ihre Vorlieben. Sie mag es gern süß. Einen ordentlichen Schluck Bier oder Schnaps verachtet sie aber auch nicht. Ivo Marischik war in der Hexengasse von La Paz, wo man die Opfergaben für Mutter Erde kauft.
La calle de Linares es calle de las brujas, como conocido mundialmente la calle de las brujas.
Das ist die calle Linares, die weltweit als Hexengasse bekannt ist. Und da wir hier in der Hexengasse sind, gibt es hier alles, was man für Opferkörbe braucht. Zum Beispiel eine Opfergabe für ein Haus, vor allem wenn man ein neues Haus baut. Die Leute kaufen aber auch Opfergaben für Glück im Haus, für Erfolg im Geschäft oder auch für eine Ehe oder für eine neue Arbeitsstelle oder für eine glückliche Reise. Mit Hexerei haben diese Opfergaben aber wenig zu tun. Eher mit alten Traditionen, etwas Aberglauben und mit Glaubensvorstellungen, die sich aus der Zeit vor der spanischen Eroberung bis in die Gegenwart gehalten haben. Die Bolivianer sind zwar überwiegend katholisch, trotzdem ist es immer noch üblich, auch an die Pachamama, an die Mutter Erde zu denken und ihr bei Gelegenheit zu danken oder ein kleines Opfer zu bringen. Dann geht man in die Hexengasse und holt sich passende Opfergaben, wobei Pachamama es offensichtlich ziemlich süß mag.
Las mesas son de dulces.
Die Opferplättchen sind aus Zucker hergestellt. Hier hast du zum Beispiel schon einen fertigen Opferkorb für ein neues Haus. Oder, wenn man um Glück für die Reise bittet, hier ein Zuckerbild von einer Straße oder einem Kondor. Der bringt auch Glück. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann beten wir zur Jungfrau von La Paz um Segen und Glück. Es gibt in der Hexengasse also Zuckerplättchen mit einem Marienbild als Opfergabe für Pachamama. Hier zeigt sich vielleicht das Erfolgsgeheimnis der katholischen Kirche in Südamerika, nämlich, dass sie Glaubensvorstellungen der Ureinwohner nicht immer ersetzt, sondern oft ziemlich flexibel integriert hat. In den Andenländern ist der Glaube an Pachamama immer noch wichtig. Pachamama schenkt Leben und vermittelt zwischen Ober- und Unterwelt und deswegen opfert man ihr Zuckerplättchen. Dazu kommen dann noch bestimmte Kräuter, Lamawolle und kleine Amulette, zusammen mit einem ordentlichen Schluck Bier oder Wein oder Singani, einem bolivianischen Weinbrand.
Es war einmal, viele Jahrhunderte lang lebten im Nahen Osten viele Religionen friedlich nebeneinander. Juden, Christen und Muslime. Doch die Situation hat sich radikal verändert. Jüdische Gemeinden gibt es in den meisten arabischen Ländern kaum noch. Und auch die Christen wandern ab. Ein permanenter Exodus seit mehreren Jahren, vor allem in Syrien. Die Entführung zweier Bischöfe vor 8 Jahren genau schwebt wie eine ständige Drohkulisse über den noch verbliebenen Gläubigen, die nicht mehr an eine Zukunft glauben. Ulrich Pick.
Seit 8 Jahren warten die Christen in Syrien mittlerweile auf ein Lebenszeichen von zwei hohen Geistlichen. Am 22. April 2013 nämlich wurden der syrisch-orthodoxe Bischof Gregorius Johanna Ibrahim und sein griechisch-orthodoxer Amtskollege Bulus Yazigi während einer Fahrt von der syrisch-türkischen Grenze Richtung Aleppo von Unbekannten entführt. Obgleich über den Verbleib der beiden Geistlichen aus Aleppo bis heute nichts bekannt ist, gibt es für den Nahostreferenten der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, gewisse Hinweise zum Hintergrund der Verschleppung.
Das war direkt an der türkischen Grenze und dieser Bereich war damals, aber auch jetzt von der Türkei kontrolliert. Alle Gruppen, die dort aktiv waren, sind pro-türkische Gruppen. Wir vermuten, dass die Türkei mehr weiß und es gibt auch Indizien, auch Motive für die Türkei, vor allem den Bischof Johanna Ibrahim zu entführen. Aber andere Faktoren können wir gar nicht ausschließen, das sind nur Vermutungen.
Das Verschwinden der beiden Bischöfe kann stellvertretend für die Gesamtsituation der Christen in Syrien verstanden werden. Denn ihre Zahl nimmt seit Jahrzehnten und ganz besonders seit Beginn des Bürgerkrieges im Frühjahr 2011 kontinuierlich ab.
Vor 100 Jahren waren etwa 25% der syrischen Bevölkerung Christen. syrisch-orthodoxe, Chaldäer, armenische Christen. Heute sind nur noch vielleicht 500.000 oder 700.000. In den letzten 10 Jahren sind fast die Hälfte der syrischen Christen verschwunden.
Und somit müsse man damit rechnen, sagt Kamal Sido, dass ihre Anzahl auch in absehbarer Zukunft weiter abnehmen werde. Denn inzwischen würden selbst in Gebieten mit ehemals hohem Anteil an Christen, wie an der türkischen Grenze um Idlib und Afrin, gar keine mehr wohnen.
Videokonferenzen und Online-Theater. Die digitale Welt hat uns in den letzten Monaten über alle sozialen Distanzgebote hinweg geholfen. Wenigstens auf dem Bildschirm konnte man sich mal sehen oder auch gemeinsam Gottesdienst feiern. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat das Thema Digitalisierung in einer Art 10-Gebote-Katalog auf Herz und Nieren geprüft. Freiheit digital heißt diese neue Denkschrift, die natürlich online vorgestellt wurde.
Für mich wäre das Schlimmste, wenn die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung dazu führen würde, dass wir unsere Verantwortung an Maschinen abgeben.
Es ist die erste offizielle Denkschrift seit mehreren Jahren, die die EKD herausgibt. Das, so Heinrich Bedford-Strom, der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof, mache deutlich, wie wichtig aktuell das Nachdenken über Grenzen und Chancen der Digitalisierung ist. Im Augenblick gäbe es viel zu wenig Instanzen, die ethisch begleiten, was die technische Entwicklung Neues bringt. Geschrieben wurde der Grundlagentext unter anderem von Theologieprofessor Traugott Jännichen.
Die Digitalisierung ist kein Verhängnis, was über uns kommt. Auch die Algorithmen nicht. All das wird letztlich gestaltet, entwickelt, in menschlicher Verantwortung wahrgenommen.
Um dem gerecht zu werden, versucht die neue EKD-Denkschrift, sich an den 10 Geboten zu orientieren. Das 4. Gebot sei ein gutes Beispiel, so Bedford-Strom.
Du sollst den Feiertag heiligen. Natürlich hochrelevant für ein Medium, was uns alle permanent dazu verführt, immer erreichbar zu sein, diese Pausen, diesen Sabbat eben nicht zu machen.
Die nun veröffentlichte Schrift, die aus den 10 Geboten 10 Leitsätze für den Umgang mit dem Digitalen ableitet, solle eine Orientierungshilfe sein, sagt Traugott Jännichen.
Uns geht es in dieser Denkschrift ganz wesentlich darum, Gestaltungsperspektiven aufzuzeigen, und zwar solche Gestaltungsperspektiven, die diese Freiheit, die in den Medien steckt, stärken, bewähren und weiterentwickeln und die gleichzeitig natürlich auch freiheitsgefährdende Momente wie den Überwachungsstaat und vieles mehr als Risiken benennt und begrenzt.
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hofft, dass der Text breite Verbreitung findet. So erinnere zum Beispiel das 9. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, an die Debatte über Fake News und Hassrede im Netz.
Ich wünsche mir, dass wir alle dafür sorgen, dass im persönlichen Leben, aber auch in der Regulierung des Internets, wir entscheidende Schritte vorankommen, damit die Demokratie wieder zu dem kommt, was eigentlich ihren Kern ausmacht. Nämlich, dass mit dem Austausch von Argumenten die besten Lösungen gefunden werden und die Wahrheit immer wieder gesucht und dann eben auch gefunden werden kann.
Ein bisschen frischer Wind tut immer ganz gut. Doch was das Zentralkomitee der deutschen Katholiken derzeit erlebt, ist eher schon sturmverdächtig. Denn es gehen nicht nur einige prominente Schwergewichte von Bord, Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, Wolfgang Thierse oder auch Entwicklungsminister Müller. Auch der Mann an der Spitze der katholischen Laien, Thomas Sternberg, will nicht mehr. Er hat auf der digitalen Vollversammlung, die gestern zu Ende ging, angekündigt, nicht ein drittes Mal kandidieren zu wollen. Das habe er eigentlich von Anfang an so geplant. Tatsache ist, der Wind von vorn ist heftig, denn Missbrauchsskandal und Vertrauenskrise haben die Basis zutiefst erschüttert.
Wir stehen ja kurz vor einer Verbitterung, einer Verärgerung, die wirklich bis in unseren Kern unserer Gemeinden hineinreicht. Aber wir lassen nicht zu, dass die Kirche kaputt gemacht wird.
ZDK-Präsident Thomas Sternberg machte bei der digitalen Sitzung deutlich, dass er in seinem Gremium neue Aufbrüche sehe. Er stellte fest, trotz des schlechten Erscheinungsbildes hätten sich überraschend viele bekannte Wissenschaftler, Kirchenleute und Politiker bereit erklärt, sich in das Gremium wählen zu lassen.
Ich bin begeistert davon, dass 104 Persönlichkeiten offensichtlich Interesse daran haben, auch in Zeiten, in denen die katholische Kirche, weiß Gott, eher in Skandalnachrichten zu finden ist, bereit sind, dafür zu arbeiten.
Entschieden appellierte Sternberg dafür, die Kirche und ihre Gläubigen müssten sich stärker mit den Lebensrealitäten im Land auseinandersetzen. Dem schloss sich das Zentralkomitee auch mit einem Votum zu einer internationalen Impfgerechtigkeit an.
Der Zwischenruf aus Rom bezüglich der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hat uns geschadet.
Aus ihrem Büro in Berlin kritisierte die parlamentarische Staatssekretärin und Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Maria Flachsbarth, ebenso wie Sternberg und viele andere in dem Laiengremium, das römische Verbot, homosexuelle Beziehungen zu segnen.
Und deshalb müssen wir auch da als CDK weiter eine ganz klare Stimme haben.
Bereits 2013 hatte das Zentralkomitee genau das gefordert, dass schwule wie lesbische Paare in der Kirche gesegnet werden könnten. Auch bei den Reformgesprächen mit dem Titel Synodaler Weg wird diese Forderung erhoben. Karin Kortmann ist Mitglied im Präsidium von ZTK und Synodalem Weg. Sie sieht keinen Anlass, hier auf die römische Linie einzulenken.
Die Unruhe, die sich an der Kirchenbasis formiert hat, und die Erwartungshaltung, die laut und deutlich geäußert werden, können nicht damit beantwortet werden, Rom hat entschieden.
Rechtfertigt die Forschung alle Mittel, müssen jährlich rund 2 Millionen Tiere in den Versuchslaboren zugrunde gehen. Viel zu viele und vor allem unnötige Opfer, kritisiert der Deutsche Tierschutzbund. Die meisten Tierversuche gibt es übrigens in Süddeutschland, mit Bayern auf Platz 1 und dem grün-schwarz regierten Baden-Württemberg auf Platz 2. Warum bleibt es immer noch bei Lippenbekenntnissen, wenn Tierversuche doch eigentlich verringert werden sollen, fragt sich Elke Klingenschmidt am heutigen Tag des Versuchstieres.
1,5 Millionen Mäuse und knapp 200.000 Ratten lassen jährlich ihr Leben in den Forschungslaboratorien. Doch nicht nur sie, auch immer mehr Kaninchen und Vögel leiden unsäglich. Mit dem Vorwand, ihre Qual sei unverzichtbar für die Wissenschaft. Im letzten Jahr ist sogar die Zahl der Versuchsfische sprunghaft angestiegen. Etwas weniger Hunde und Katzen waren zwar unter den Versuchstieren, die Zahl der gequälten Affen blieb mit etwas mehr als 3.000 aber in etwa gleich. Das belegen dürre Statistiken aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu der lapidare Zusatz, langfristig wolle man ja auf Tierversuche komplett verzichten. Warum man das nicht schon längst tut, ist schwer verständlich. Baden-Württemberg hat sich das Ziel, weniger Tierversuche, in den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag geschrieben, spielt aber bei diesem Thema seit Jahren eine unrühmliche Rolle. Erst kürzlich wurde das Ländle als deutscher Spitzenreiter beim Verschleiß von Versuchstieren abgelöst, von Bayern. Der Grund ist die Forschungsdichte im Südwesten, unter anderem am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg oder an den Universitäten Tübingen und Freiburg. Das kann als Erklärung aber nicht als Ausrede gelten, denn es gibt schon viele Methoden in der medizinischen Forschung, die ohne Tierversuche auskommen, zum Beispiel Zellkulturen. Heute kann man fast jedes beliebige menschliche Gewebe im Labor züchten. Und an dem kann man dann Giftstoffe oder Medikamente testen. Und das sogar direkt und nicht mit dem Umweg über das Versuchstier. Die meisten etablierten Tierversuche werden übrigens einfach immer weiter beibehalten. Obwohl es mittlerweile viele bessere tierversuchsfreie Methoden gibt, die auch schon reihenweise Tierschutzpreise abgeräumt haben. Also bitte mehr politischer Wille und etwas mehr Mut, damit unsere Forschung nicht mehr über Millionen von Tierleichen geht.
Alle Wege führen nach Rom, so heißt es immer. Aber im Moment leider nicht. Nur die Touristen, nicht nur die Touristen fehlen, es gibt auch keine Pilgergruppen, keine Ministrantenwallfahrten, keine Krankenreisen. Also nicht viel los in Rom. Und alle, die normalerweise auch so zum Papstgottesdienst fahren, bleiben eher daheim. Und das hat Folgen, denn Touristen wie Pilger sind oft großzügig unterwegs und unterstützen mit ihren Almosen doch so einige Menschen, die im teuren Rom mit wenig oder fast gar nichts auskommen müssen. Und das werden Corona-bedingt auch immer mehr, wie Nikolaus Nützel feststellen konnte.
Ein Nachmittag in der Nähe des Forum Romanum. Der 25-jährige Abu aus dem Senegal versucht mit dem Verkauf von Billigschmuck im Afrika-Stil etwas Geld zu verdienen. Er hatte einen guten Job in einem Restaurant in einem der teuersten Touristenviertel Roms, erzählt er. Doch mit der Corona-Krise hat er seine Arbeit verloren. In der Via Condotti bei der spanischen Treppe. Aber das Restaurant, wo ich gearbeitet habe, hat geschlossen. Und jetzt habe ich keine Arbeit, ich habe nichts. Es ist schwierig, egal ob es regnet oder nicht, muss ich raus, um etwas zum Leben zu suchen, weil ich keine Arbeit habe. Mit 4 anderen teilt sich Abu ein Zimmer. Damit geht es ihm besser als Ben aus Ghana, der sich jede Nacht irgendwo in Rom einen Schlafplatz sucht. Vor der Corona-Krise hat er bei einem Sicherheitsdienst gearbeitet. Mit Ausbruch der Pandemie hat er seine Arbeit verloren. Jetzt lebt er auf der Straße.
With this pandemic, they closed my job. So I have to be on the streets.
Heute wird Ben unter den Arkaden schlafen, die den Petersplatz umgeben. Wenn es dunkel wird, verändert der Platz sein Gesicht. Die wenigen Touristen und Pilger, die tagsüber auch in Pandemiezeiten hierher kommen, sind verschwunden. Seemöwen, von denen es Tausende in Rom gibt, wühlen mit ihren Schnäbeln im Abfall. Dutzende Menschen schlagen ihr Nachtlager auf. 7.000 bis 8.000 Männer und Frauen leben nach Schätzungen in Rom auf der Straße. Rom und der Vatikan sind Sammelpunkte für Menschen, die von Almosen leben. Cosimo, der gemeinsam mit anderen Freiwilligen regelmäßig Kleiderspenden am Petersplatz verteilt, sieht durch die Corona-Krise Probleme nicht nur für diejenigen, die ihre Arbeit und auch ihre Wohnung verloren haben, sondern auch für diejenigen, die vorher schon auf der Straße lebten. Das ist ein großes Problem für sie, weil sie ja Almosen bekommen. Viele Pilger geben gerne direkt etwas. Und das ist auch besser als etwa eine Kleiderspende. Du gibst einem Armen etwas und er kann sich etwas im Supermarkt kaufen, dann hat das mehr Würde.
Mal den Kopf durchlüften, auf andere Gedanken kommen. Viele Leute haben Spaß am Pilgern gefunden. Harpe Kerkeling hat vor vielen Jahren ja einen regelrechten Boom losgetreten. Aber es muss nicht immer nach Santiago de Compostela gehen. Es gibt jede Menge Pilgerwege in der näheren Umgebung. In Stuttgart gab es diese Woche eine Fachtagung zum Thema. Mit dabei Achim Wicker. Er ist zuständig in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für das Thema Pilgern und den Martinusweg. Herr Wicker, früher sind die Menschen aus religiösen Gründen auf Pilgertour gegangen. Das ist heute sicher ein bisschen anders. Was reizt die Leute am Pilgern?
Es gibt heute ganz verschiedene Beweggründe. Wir haben schon zum einen diejenigen, die es nach wie vor aus religiösen Gründen machen. Wir haben aber auch natürlich zunehmend junge Menschen. Da ist manchmal auch so die Sehnsucht nach dem Abenteuer, weil es auch einfach cool ist, auf diesem zum Beispiel Jakobusweg unterwegs zu sein. Und wir haben aber zunehmend Menschen in bestimmten Lebenssituationen. Zum einen auch wieder junge Menschen nach der Berufsausbildung oder auch nach einem Studium, wo sie nochmal viel Zeit haben, sich neu orientieren wollen und da wichtige Lebensfragen angehen, aber auch Menschen, bevor sie in den Ruhestand eintreten, um zu sagen, es kommt eine ganz neue Lebensphase und da will ich mir einfach nochmal eine Besinnungszeit nehmen, auch eine Auszeit, um nochmal zu überlegen, wie kann es denn weitergehen. Und das ist ja, sage ich mal, schon sehr spirituell.
Also ganz viele unterschiedliche Leute dort unterwegs auf den Pilgerwegen. Jetzt ist das ja im Moment gar nicht so einfach in Corona-Zeiten. Haben Sie da eigentlich spezielle Konzepte?
Wir haben natürlich, sage ich mal, was die Fernpilger angeht, stellt sich gerade vor allem die Problematik der Übernachtungsmöglichkeiten. Ich hatte vor kurzem eine junge Frau am Telefon, die mir berichtet hat, sie will in dem eigenen Auto übernachten und dann gegebenenfalls mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück. Wir beobachten natürlich, dass jetzt in der Corona-Zeit Einzelpilger viel eher lokal unterwegs sind. Da bieten wir auch durchaus dann organisierte Veranstaltungen an, wo Menschen eben ein oder zwei Tage nur alleine oder zu zweit unterwegs sein können. So zum Beispiel vom Europapark Rust von Ettenheim nach Rust mit einer App, wo diese App dann die Impulse unterwegs beisteuert, die sonst in der Gruppe gedacht oder gebetet werden würden. Und wir haben bei Martinusweg eine Aktion ins Leben gerufen, für wen gehst du, wo ganz bewusst Menschen einen Tag unterwegs sind und für Menschen beten oder eine Person im Gebet mitnehmen.
Nach dem, was Sie eben so beschrieben haben, unterscheidet sich das Pilgern ja doch ganz eindeutig vom Wandern. Also ich habe dort bestimmte Ziele und auch bestimmte Aufgaben praktisch, die ich schon mitnehme mit auf diesen Weg für mich selbst.
Die meisten Menschen, habe ich ja vorher schon beschrieben, nehmen Fragen mit und auch ganz persönliche Lebensaufgaben, denen sie sich dann beim Pilgern stellen. Und ich denke, die vielen Kirchen unterwegs oder auch Wegkreuze bieten immer wieder Halt und auch ein Stoppsignal zu sagen, ich stelle mich genau diesen Themen. Der Vorteil, den die Pilgerwege haben, ist, dass sie eben an viele solcher spirituellen und auch christlichen Orten vorbeiführen. Und wenn ich dann natürlich den großen Jakobusweg nehme, eben auch ein großes Ziel haben, wo ich dann am Ende auch eine Pilgerurkunde bekomme und in einem großen Gottesdienst mir nochmal bewusst wird, was ich geleistet habe.
Also da ist einerseits diese Suche nach Sinnhaftigkeit. Auf der anderen Seite aber bietet dieser Trend auch quasi den christlichen Kirchen als, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als Tourismusanbietern auch sicherlich eine neue Chance, oder?
Sie haben nicht recht, dass wir durch das Pilgern nochmal mehr Menschen erreichen. Das merken wir insbesondere da, wo es schon eine sehr enge Kooperation mit regionalen Tourismusanbietern gibt, dass Menschen teilnehmen, die sagen, ich finde das Angebot gut, mich hat es einfach interessiert, ich gehe mal mit und sich dann ansprechen lassen. Aber das ist jetzt nicht das vorrangige Ziel der Kirchen, sondern ich glaube, das vorrangige Ziel ist, Menschen das zu bieten, was sie in dieser Situation, in der sie gerade sind, brauchen. Und da scheint das Pilgern einfach ein Angebot zu sein, das vielen gut tut. Wir merken das gerade in der Corona-Zeit, weil die Nachfrage nach unseren regionalen Pilgerwegen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz doch sehr zugenommen hat.
Und wenn ich jetzt Lust habe und möchte mal am nächsten schönen Wochenende reinschnuppern ins Pilgern, da kann ich ja nicht so weit wegfahren, möchte vielleicht die Umgebung erstmal ausloten. Wo kann ich mich denn da am besten informieren?
Ja, zum Beispiel sage ich mal, wenn Sie gerne in Rheinland-Pfalz unterwegs sind, da bietet die St.-Jakobus-Gemeinschaft Rheinland-Pfalz und Saarland eine relativ gute Übersicht über die Pilgerwege. Start ist in Speyer am Kaiserdom, was nicht ein sehr reizvolles Start ist. Und es gibt zum Beispiel in und um Bad Bergzabern auch einen Kapellenpilgerweg mit 76 Kilometern. In Baden-Württemberg betreibt die AG Kirche und Tourismus der Kirchen eine eigene Homepage-Seite, auf der alle Pilgerwege in Baden-Württemberg dargestellt sind, sowohl die großen wie der Jakobusweg und der Martinusweg, aber auch kleinere, auch sehr lokale Pilgerwege oder auch zum Beispiel mit dem Mainradweg ein Fahrradpilgerweg.
Das hört sich doch gut an, ein Fahrradpilgerweg. Das war Achim Wicker, er ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für das Thema Pilgern zuständig. Martinusweg, Kapellenweg, Fahrradpilgerweg. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gleich quasi von der Haustür weg auf einen Pilgerweg zu begeben. Und es können auch erst einmal ganz kleine Strecken sein, indem man zum Beispiel nur einen Teil des europäischen Jakobswegs geht. Unsere Reporterin Kerstin Bachtler hat sich einen ganz kurzen Pilgerweg in der Südpfalz ausgesucht. Von Burweiler an der südlichen Weinstraße geht es etwa eine halbe Stunde hoch zur kleinen Wallfahrtskirche St. Anna. Und die lohnt sich schon wegen der tollen Aussicht. Die komplette Südpfalz liegt einem zu Füßen und am Horizont der Odenwald. Aber abgesehen von der schönen Landschaft war Kerstin Bachtler auch überrascht, wie intensiv das Pilgererlebnis war.
Ich bin auf dem Weg von Burweiler, einem hübschen kleinen Weindorf an der südlichen Weinstraße, hoch zur St. Anna-Kapelle. Das ist eine kleine Wallfahrtskirche, die sich hier an den Berg schmiegt, mitten im Pfälzer Wald. Ein hübscher kleiner Weg führt da hoch, nicht ganz ohne Anstrengung. Man muss schon ein paar kleine Steigungen überwinden, aber es ist eine traumhaft schöne Landschaft. Und nicht nur die Bäume hier, viele Kiefern, ein paar Buchen zwischendrin prägen den Wald, sondern ich entdecke an einem Baum auf einmal auch ein großes Holzschild mit einer geschnitzten Schrift. Da steht drauf Barmherzigkeit. Und ein paar Meter weiter Demut. Und dann entdecke ich noch ein Schild mit Gerechtigkeit. Also ich spüre, ich bin auf einem Pilgerweg und ich fühle mich auch auf einmal wirklich konzentriert und gesammelt. Und da haben mir jetzt diese Schilder tatsächlich geholfen, denn ich merke über solche Begriffe Demut, Barmherzigkeit, denke ich recht selten nach. Aber jetzt, wo ich hier so alleine bin, habe ich Zeit dafür. Und dann, so nach den letzten paar Metern, taucht sie auf einmal ganz plötzlich auf aus dem Wald. Da steht sie vor mir, die kleine Kirche St. Anna, die kleine Wallfahrtskirche. Und wie ich sie mir so betrachte, merke ich, dass ich mich ganz verbunden fühle mit den vielen Menschen, die hier in den letzten paar hundert Jahren schon hochgelaufen sind, um die heilige Anna zu verehren. Und irgendwie fühle ich mich sogar verbunden mit denen, die noch kommen, obwohl ich gerade ganz alleine hier unterwegs bin. Und hier kann man sich auch einfach mal ganz in Ruhe niederlassen, auf einem dieser Steinsitze. Hier sind so ein paar Felsblöcke als Bänke hingestellt vor einer kleinen Kreuzigungsgruppe aus Sandstein. Und man kann die Aussicht genießen und man kann die Stille genießen. Und wenn ich hier jetzt so sitze in der Ruhe, dann spüre ich mich doch auf einmal ganz anders und merke, dass ich über mich nachdenke und dass ich hier jetzt endlich mal Zeit habe, das zu tun. Und ich habe den Eindruck, hier auf diesem Weg hoch zur Anna-Kapelle, auf diesem kleinen Pilgerweg, habe ich heute vielleicht doch ein bisschen was von dem verstanden, was Pilgern bedeutet.
Normal ist anders. Kein Rumtollen auf dem Fußballplatz, kein Schwimmen, auch nicht mit den Freunden von der Schule heimtrödeln oder abends mal ins Kino gehen. Die Corona-Pandemie hält auch Kinder und Jugendliche ganz schön im Würgegriff. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Darüber habe ich mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Tübingen, Tobias Renner, gesprochen. Herr Professor Renner, was haben Sie denn beobachtet?
Wir stellen fest, dass nach circa einem Jahr der Bedingungen der Pandemie die Kinder und Jugendlichen doch deutlich von Belastungen berichten. Dieses nicht zur Schule gehen können, nicht ihre entwicklungstypischen Aufgaben wahrnehmen können, nicht die Freiräume wahrnehmen können, scheint doch die Kinder und Jugendlichen mehr zu belasten, als man das am Anfang noch gedacht hatte. Damals ging man auch nicht von dieser Länge aus. Wir stellen das dadurch auch fest, dass wir eben gerade in Tübingen auch im letzten Quartal des letzten Jahres so hohe Notfallzahlen hatten wie noch nie. Und auch wenn Sie einen Therapieplatz oder einen Diagnostikplatz suchen, im ambulanten Bereich stellen Sie fest, dass die Wartelisten sehr lang geworden sind. Also hier zeichnet sich ab, dass die Kinder und Jugendlichen deutlich belastet sind.
Was kann man denn so im Alltag feststellen? Wie äußert sich die Belastung? Also was kann man dann feststellen?
Viele Familien und auch Lehrkräfte berichten zum Beispiel auch, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr so in diesen Alltagsbezügen sich bewegen können, was dann zu Schwierigkeiten führt. Dass doch einige Kinder und Jugendliche diese Struktur, die dann zu Hause irgendwie durchgeführt werden muss, nicht so gut aufnehmen können. Also dann auch fehlen, sich nicht mehr so beteiligen oder auch nicht mehr in den Arbeitsaufträgen der Schule so tätig sind. Auf der anderen Seite berichten auch die Eltern und auch die Jugendlichen, dass sie weniger Lust haben, Dinge zu machen, also da tatsächlich auch weniger Energie haben.
Also diese fehlenden Strukturen, die ihnen sonst helfen, auch diesen Tag einfach gut in den Griff zu bekommen, das wirkt sich aus. Kann man eigentlich auch feststellen, dass sie emotional labiler geworden sind? Also sind sie vielleicht unruhiger auch geworden auf der anderen Seite? Könnte ich mir auch vorstellen.
Also die Berichte gibt es. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es uns von der wissenschaftlichen Seite aktuell noch ziemlich schwer fällt, da gute Aussagen zu treffen. Es gibt Studien, die sich dem gewidmet haben. Wenige Studien sind verfügbar und die zeigen allerdings, dass tatsächlich in diese Richtung geht. Also erhöhte Gereizbarkeit, aber auch Unruhe und Unzufriedenheit.
Weiß man etwas, welche Kinder da insbesondere betroffen sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass ist ja jetzt nicht etwas, was man bei allen Kindern beobachten kann. Es gibt ja sicherlich auch welche, die mit dieser anderen Situation auch ganz gut umgehen können.
Also die Studien, die verfügbar sind, zeigen, dass also wenn so die Familien wenig unterstützen können und vielleicht auch die Wohnräume beengter sind, dass dann auch die Kinder und Jugendlichen hier deutlich mehr leiden und nicht so gut umgehen können wie andere, die auch technische Ressourcen haben, dann auch mal die Eltern fragen können, wenn sie ein technisches Problem haben, zum Beispiel im Fernunterricht oder die einfach in den Garten gehen können.
Stichwort Eltern, Sie haben es gesagt, was können die denn machen, wie können die helfen?
Die Kinder und Jugendlichen greifen sehr stark die Stimmungen der Eltern ab und das ist schon auch ein wichtiger Bereich, wie Eltern ihre Kinder stützen können, indem sie gut erklären und auch trotz dieser langen Dauer dieser besonderen Bedingungen versuchen, ruhig und auch gelassener mit dieser Situation umzugehen.
Ist vielleicht für die Eltern auch nicht so ganz so einfach, wenn sie unter Stress stehen, Homeoffice und Kinder. Wo kann man sich denn dann Hilfe holen, also wenn es dann mal wirklich eng wird oder man auch einfach Unterstützung braucht?
Es gibt vielfältige Unterstützungsangebote, zum Beispiel eben auch Corona-Krisentelefone, die in ganz Baden-Württemberg eingerichtet wurden und wo man sich einfach Beratung auch geben lassen kann, wie kann ich mit der Situation umgehen. Es sei hier verwiesen auf die Seite, die sich an Jugendliche richtet, die nennt sich Corona und Du und ist von einem Münchner Kollegen aufgesetzt worden. Aber es gibt natürlich auch Informationen, zum Beispiel auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Kinder-Jugendpsychiatrie oder auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Wie schätzen Sie das denn ein, Herr Professor Renner? Manche sprechen ja schon von ganz verlorenen Generationen an Kindern und Jugendlichen, die in dieser Pandemie so gar nicht mehr richtig Tritt finden können. Sehen Sie das auch so?
Nein, kann man ganz klar verneinen. Es ist schon so, ich habe am Anfang von den Belastungen gesprochen, die sind da und da muss man auch gut aufpassen in der Zukunft. Man muss da wachsam sein, aber dennoch kann man auf gar keinen Fall von einer verlorenen Generation sprechen. Bei all den Schwierigkeiten, die es gab, ist zum Beispiel ja also die Entwicklung der elektronischen Zugänge, die Digitalisierung deutlich nach vorne getrieben worden. Eine verlorene Generation, so kann man es auf gar keinen Fall bezeichnen.
Wie würden Sie denn so mittelfristig die Perspektiven einschätzen? Werden die Kinder und Jugendlichen da auch mit diesen Befindlichkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, wenn sie das irgendwann mal ganz gut ad acta legen können?
Also wir müssen davon ausgehen, dass sicherlich noch Belastungen auch nachwirken werden, aber wir sind da sehr positiv, dass wir dann auch mit den geeigneten Unterstützungen und Beratungen dann auch Kinder und Jugendlichen eine sehr gute Zukunft, ja, ihnen helfen, dass sie die sehr gut angehen können.
Erste Hilfe, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Wenn ein Hund plötzlich keine Luft mehr bekommt, eine vermisste Katze gefunden wird oder ein Schaf sich ein Bein bricht, dann rückt Kai Herstig aus Kontwig aus. Er ist Tierretter und wenn er heute früh Dienst gehabt hat, wäre er wahrscheinlich ganz oft im Einsatz gewesen. So viele verletzte Tiere hatten wir heute bei den Verkehrsmeldungen. Und diese Aufgabe als Tierretter, die ist dem Mann aus der Südwestpfalz eigentlich mit der Pandemie mehr oder weniger zugeflogen. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz kümmert er sich um Tiere, die in Not geraten sind und das ehrenamtlich.
Wir sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar und fahren raus, wenn ein Tier Not ist.
Mit funkelnden Augen berichtet Kai Herstig aus Kontwig von seinem Job als Tierretter. Er ist 44 Jahre alt und hauptberuflich Schwimmmeister in einem Badepark in Zweibrücken. Gleichzeitig ist er mit Leidenschaft ehrenamtlicher Retter. Seit mehr als 30 Jahren ist er beim Deutschen Roten Kreuz.
Mutter und Schwester waren als Ausbilderin tätig und als kleines Kind bin ich da immer auf die erste Hilfelehrgänge mitgegangen und habe mich als Opfer zur Verfügung gestellt. Und so bin ich automatisch in die Rotkreuzfamilie hineingewachsen und hängen geblieben.
Heute ist Kai Herstig Vorsitzender des DRK in Kontwig. Er ist dort Ausbilder und Rettungssanitäter. Er hilft Menschen in Not und seit gut einem Jahr auch Tieren in Not. Das hat sich zufällig ergeben, weil viele Menschen, die Hilfe brauchen, auch Haustiere haben.
Der Patient kommt ins Krankenhaus und was passiert jetzt in dieser Zeit mit den Tieren? Wir konnten nicht anders reagieren, wie Ämter zu informieren, aber es war immer fraglich, ob dem Tier auch geholfen wird.
Notfallsanitäterinnen aus Kontwig hatten deshalb die Idee für die Tierrettung. Die dann auch zu gründen, war wichtig, sagt Ehrenamtler Kai Herstig. In einem Jahr gab es mehr als 1500 Einsätze.
Ganz viele verständigen die Tierrettung, wenn Tiere irgendwo verletzt sind oder wenn Senioren ein Tier haben und zum Tierarzt gefahren werden müssen. Gerade in der Pandemiezeit ist das natürlich extrem wichtig, auch dass dann weiterhin der Tierarztbesuch ermöglicht wird.
Kai Herstig hat schon allen möglichen Tieren geholfen. Skorpionen, Schlangen, Mäusen, Kühen oder Pferden. Er ist auch jeden Tag im Jahr rund um die Uhr bereit, um Mensch und Tier in der Südwestpfalz zu helfen.
Wenn der Piepser geht, dann fährt man zum Einsatz. Es ist nicht immer einfach, wenn man so ein Tier einschläfert oder so.
Das sei wie bei der Menschenrettung, sagt Kai Herstig. Es gebe kuriose Einsätze, aber auch emotionale.
In der Weihnachtszeit hatten wir einen Ziegenbock, der über ein Stalltor gesprungen war und hatte sich so schwer verletzt, dass der ganze Bauchraum offen gelegen hatte. Das Tier hat einem Kinderheim gehört. Wir sind sofort dorthin gefahren, haben das Tier zum Tierarzt gebracht und haben bei einem vierstündigen OP das Tier wirklich gerettet und die strahlenden Kinderaugen im Kinderheim, das war ein schöner Moment.
Das war fast schon ein kleines Erdbeben. Letztes Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe gekippt und jeder bzw. jede habe das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Wer nicht mehr leben möchte, sollte bei Ärzten, auch bei Sterbehilfeorganisationen Unterstützung finden. Und nicht nur Todkranken soll geholfen werden, sondern allen, die vorzeitig aus dem Leben scheiden wollen. Das war die Ansage der Richter. Ein neues Gesetz muss also her. Verschiedene Vorschläge wurden dazu am Donnerstag im Bundestag diskutiert. Vorschläge, die auf Beratungspflicht setzen und die trotz des Karlsruher Urteils bestimmte Formen der Suizidhilfe verbieten wollen. Dazu ein Standpunkt von Nela Fichtner.
Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein hohes Gut. Laut Verfassung dürfen wir auch unseren Tod selbst bestimmen, solange das aus freiem Willen geschieht. Wir dürfen dabei sogar die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Das ist eine Rechtsauffassung, die den Geist von Freiheit und Autonomie atmet. Theoretisch wunderbar. Doch praktisch macht sie mir Angst und ich hoffe, dass sich die Abgeordneten, wenn sie dann abstimmen, auf möglichst hohe Hürden für eine Suizidbeihilfe verständigen. Denn wer entscheidet schon aus völlig freiem Willen? Und wer weiß schon, ob sich der eigene Wille unter anderen Lebensumständen nicht ändert? Klare Sache mag es für Menschen sein, die unerträgliche Schmerzen oder psychische Qualen erleiden, für die es keinerlei Heilungschancen gibt. Für sie wird die Möglichkeit, sich beim Suizid auf legale Weise helfen zu lassen, ein Fortschritt sein. Doch in anderen Fällen können wir kaum ermessen, wie sich unser Schicksal noch wenden mag, ob das Leben langfristig quälend bliebe. Da wäre ein einfacher Zugang zu tödlichen Medikamenten doch fatal. Ich habe selbst eine Schwester durch Suizid verloren. Auch wenn sie damals keinen Ausweg sah, bin ich mir sicher, dass sie die Krise hätte überwinden können. Gerade junge Leute halten eine aktuelle Lebensmüdigkeit schnell für unabänderlich. Wenn ihnen der vermeintliche Freitod erleichtert würde, fürchte ich, stiege auch die Zahl vermeidbarer Suizide. Ebenso bei alten, pflegebedürftigen Menschen. Nicht auszudenken, wie viele Seniorinnen und Senioren auf die Idee kommen könnten, mit ärztlichem Beistand aus dem Leben zu scheiden, nur um ihre Angehörigen nicht länger zu belasten. Der freie Wille ist ein Ideal. Die Realität sieht oft ganz anders aus. Deshalb muss es für die Suizidbeihilfe enge Grenzen geben.
Der Bundestag hat die Neuregelung der Suizidhilfe debattiert. Dazu ein Kommentar von Nela Fichtner. Corona, Notbremse, Ausgangssperre. Die dritte Pandemiewelle verlangt uns einiges ab. Solidarität ist gefragt. Trotzdem fanden es einzelne Abgeordnete vor nicht allzu langer Zeit völlig in Ordnung, mit dem Handel von Schutzmasken sehr gutes Geld zu verdienen. Kriegt da jemand den Hals nicht voll genug, fragt man sich. Da kommt eine Ausstellung wie die im Haus der Geschichte Baden-Württemberg gerade recht. Das Stuttgarter Museum beschäftigt sich mit der Gier. Und darüber habe ich mit Direktorin Paula Lutum länger gesprochen. Gier, Hass, Liebe, das Haus der Geschichte überrascht das Publikum gleich mit drei Ausstellungen, die sich mit Gefühlen beschäftigen. Keine Ausstellung über Zahlen, Daten und Fakten, die wir ja oft mit Geschichtswissen verbinden. Frau Lutumlinger, warum dieser gefühlsbetonte Blick auf die Geschichte?
Ja, Gefühle haben eine Geschichte und sie machen aber auch Geschichte. Auf allen Ebenen übersetzen sich Gefühle in konkretes Handeln und gewinnen damit ja eine Macht, die ganze Gesellschaften in Bewegung setzt, und sie prägen so auch Gesellschaften. Unsere Trilogie Gier, Hass, Liebe analysiert Gier als Faktor der Geschichte in den vergangenen 200 Jahren und perspektiviert so historische Themen, über die wir schon häufiger berichtet haben, wie Kolonialisierung, wie Arisierung, wie Säkularisierung, völlig neu.
Ist denn das Handeln aus Gier zu allen Zeiten gleich oder unterliegen auch unsere Gefühle einem historischen Wandel sozusagen, einem bestimmten Zeitgeist?
Ja, das kann man so sagen. Nehmen wir das Zinsverbot. Das Zinsverbot bezeichnet im Alten Testament und im Koran das ausgesprochene Verbot, Zinsen zu verlangen. Und bestimmte Formen der Gier war damit ein Riegel vorgeschoben. Das ist etwas, das hat heute an Wirksamkeit verloren. In unserer Ausstellung präsentieren wir unter der Überschrift »Das zinst wirklich« zum Beispiel verschiedene Formen von Finanzspekulationen. Also hier haben wir, was jetzt das Zinsverbot zum Beispiel angeht, kann man einen großen Wandel in der Geschichte ausmachen.
Nun sind ja die Museen gerade Corona-bedingt geschlossen. Deswegen sagen Sie nun, Sie bringen das Museum nach Hause zu den Leuten und Sie bieten 10-Minuten-Führungen an. Was heißt denn das genau?
Ja, wir bieten auf Instagram zu einzelnen Kapiteln, also die Ausstellung berichtet ja über die verschiedensten Aspekte von Gier, und jeweils ein Aspekt, jeweils eine Geschichte wird herausgegriffen. Am kommenden Donnerstag geht es um Gier und Betrug und dann geht es zum Thema Arisierung. Also wir werden einzelne Geschichten herausgreifen und 10-Minuten Führungen machen und dann diesen kleinen Bereich der Ausstellung anhand der Objekte und ihre Geschichten vorstellen. Die Führungen werden live auf Instagram übertragen und werden dann danach als Video auf der Website auch abrufbar sein.
Dann lassen Sie uns doch schon einen kleinen Blick vorauswerfen. Sie haben gesagt, Stichwort Arisierung, darüber werden Sie erzählen. Was gibt es da konkret zu sehen?
Ja, es wird ausgehen von einem Schrank. Mit der Ausgrenzung aus der NS-Volksgemeinschaft, Vertreibung, Deportation, ging ja eine umfassende Ausräumung der jüdischen Deutschen einher. Ihre Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, fielen an das Deutsche Reich. Und die Polizei versiegelte die Wohnungen und ortsansässige Treuhändler und Konkursverwalter organisierten dann im Anschluss Versteigerungen dieser Wertgegenstände. Und bei den Versteigerungen wurden Wertgegenstände, ja, verschleudert, könnte man sagen, weit unter Wert verkauft. Und bei diesen Versteigerungen fanden sich Einheimische ein, um ein Schnäppchen zu erlangen. Und so ein Schnäppchen, so ein Schrank ist in der Ausstellung zu sehen. Und daran werde ich verschiedene Geschichten der Arisierung entwickeln.
Nun fiel das Stichwort Schnäppchen machen. Also wir leben ja im Prinzip auch in einer gierigen Gesellschaft. Es geht ums Konsumieren. Auch wir machen gerne ein Schnäppchen. Dieses Gefühl Gier ist auch sehr ambivalent. Also denn für uns ist es ja heute kein Problem zu sagen, ich gehe jetzt auf Schnäppchenjagd.
Das ist vielleicht eine Gier, die uns ja ein bisschen sympathischer ist als vielleicht Machtgier oder Habgier oder Sensationsgier. Aber es geht uns bewusst auch um diese Ambivalenzen. Und ja, dieses hemmungslose Streben nach mehr müssen wir selber bei uns auch an der einen oder anderen Stelle einfach selber nochmal hinterfragen. Ja, was hat es mit der Schnäppchenjagd auf sich und was bedeutet das?
10 Minuten Gier. Die aktuelle Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg kann man jetzt immer donnerstags abends 19 Uhr per Livestream auf Instagram erkunden. Das war Museumsdirektorin Professor Paula Lothum-Lenger. Tanzen in Corona-Zeiten. Mit Abstand funktionieren Cha-Cha-Cha und Salsa nicht wirklich. Das sind klassische Paartänze. Und wenn man da nicht zusammen in einem Haushalt wohnt, dann ist das gerade ein echtes Problem. Denn wenn es Tanzkurse gibt, dann finden diese Tanzkurse derzeit nur online und damit natürlich auch zu Hause statt. Aber ohne ein Gegenüber macht das eben keinen Spaß. Und so musste die Tanzschule Brenner aus Heilbronn erleben, dass 3/4 ihrer Kundschaft abgesprungen ist. Doch damit wollte man sich dort nicht abfinden.
1, 2, Cha-Cha-Cha. Das geht auch ohne Tanzpartner, findet Tanzlehrer Klaus Brenner. 1, 2, Cha-Cha-Cha. Er hat dafür neue Kurse entwickelt.
Cha-Cha, Rumba, Salsa und Bachata kann man wunderbar auch alleine tanzen. Das heißt, man hat eine Startwand, eine Ausgangswand, zu der man das Ganze beginnt. Und dann erklären wir, wie die Grundschritte, wie die Figuren ineinander überfließen. Und das eben dann paarweise nebeneinander oder ganz allein oder halt mit vielen auf der Bildschirmfläche dann.
Die Vielfalt an Tänzen sei groß. Shuffle und Stepptanz soll insbesondere die Schüler ansprechen. Daneben gibt es die Lateintänze und körperbetonten Lady-Style. Alle Altersgruppen, auch 60+, sind da angesprochen. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon lange gibt es Party- und Line-Dance wie den Cupid Shuffle. 5, 6, 7, 8. Hier sind im Song dann schon die Choreografien eingebettet. Erst nach rechts, dann nach links. Auch der Hey Macarena ist so ein Linientanz, sagt Klaus Brenner. Wie ist er auf die Idee gekommen, auch die Lateintänze zu Solotänzen weiterzuentwickeln?
Ich habe das vor Jahren schon mit meinen Seniorendamen gemacht, weil da ist ja immer grundsätzlich Männermangel. Und da haben wir auch gesagt, naja, nur Reihentänze sind jetzt nicht so der Hit gewesen. Die hatten gesagt, ach, kannst du nicht mal einen Tango oder einen Walzer für uns mal machen? Oder ein Cha-Cha, das wird doch mal eine Sache. Dann habe ich gesagt, gut, dann lasst uns das einfach als Reihentanz zu einer Wand beginnen. Und seitdem haben wir seit Jahren jetzt schon richtige Choreografien auf diese Tänze gemacht und sind da sehr glücklich damit.
Nun sind auch die Jungen auf das Konzept angewiesen und die Tanzschule auch. 80% Umsatzeinbußen muss die Schule zurzeit hinnehmen. Klaus Brenners Tanzlehrerinnen wie Sibylle Müller sind über Videochat zugeschaltet und froh über die neue Aufgabe.
Aufgrund unserer Situation mit Corona ist es die Möglichkeit schlechthin, sich weiterhin zu bewegen.
Die Kurse finden online statt. So kann jetzt auch das Wohnzimmer zur Tanzfläche werden.
1, 2, 3, 4, Klatsch, Wiege, Cha-Cha-Cha.
Paartanz funktioniert auch allein. Also einfach mal die Küche oder das Wohnzimmer freiräumen und gute Laune macht sich breit. Das war eine Reportage von Alice Robra. Das war SWR 1 Sonntagmorgen mit Silke Arning. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, entspannten Sonntag bei diesem herrlichen Frühlingswetter. Sicher kein Problem.